Yo, buenos dias, Matthias. Jetzt, wo wir hier in Mailand sind, hätte ich auch gern mal ein Croissant jetzt.
Duty Free Ramazzotti Toblerone. Ryanair, erste Klasse unten ohne. Mit dem Handtuch, Liegestuhl safe. Die Paella rein, ready für den Rave.
Das klingt wohl nach dem perfekten Urlaubssong Lecco Mio vom neuen Album von Deichkind, das heißt Neues vom Dauerzustand, und ist gerade erst erschienen. Ich finde den Song ganz passend, denn es geht in dieser Episode um Urlaub und Urlaubsplanung für das Jahr 2023, denn traditionell findet im Umfeld der ITB immer der VIR Summit statt, wo die Reiseanalyse präsentiert wird, wie immer von Ulf Sonntag und gehostet von Michael Buller. Ich freue mich auf diesen Austausch auf Fakten und Zahlen zum Reisejahr 2023. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen, und das ist jetzt Neues vom Dauerzustand sozusagen, denn ich sage Hallo zu Ulf Sonntag. Hallo Ulf.
Hallo Roman.
Und ich sage Hallo nach Bayern zu Michi Buller. Hallo Michi, servus.
Hallo Roman.
Willkommen zu dieser Episode, die schon fast Tradition ist, denn es ist die dritte, die wir aufnehmen zum Thema Fakten und Zahlen, Reiseanalyse. Finde ich ganz spannend, weil die Zahlen haben sich ja tatsächlich, also sagen wir mal, unter sehr unterschiedlichen Bedingungen entwickelt in den letzten Jahren, wenn wir aufgenommen haben, und diesmal ja, wird vielleicht sogar die erste Frage sein Richtung Ulf. Kommen wieder, sind wir jetzt wieder so da, wo wir mal waren? Oder so ein ganz grober Überblick, wenn man das in drei Sätzen sagen sollte. Haben wir alles wieder erreicht, wo wir angefangen haben? Oder wie sieht's aus?
Ja, ich kann es vielleicht mit zwei Worten. Ja, fast. Also es geht wirklich ganz klar in die Richtung. Das ist ehrlich gesagt auch das, was uns die Leute immer gesagt haben während der ganzen Corona-Pandemie. Sie wollen so reisen wie vorher. Und 2022 sind wir jetzt schon ziemlich dicht an dem Zustand dran.
Okay, das bedeutet die Pax-Zahlen oder die Umsätze oder die Zahl der Reisen. Ist das alles so ungefähr gleich, oder welche Tendenz gibt es da?
Also wir sind jetzt, wenn wir mit 2019 vergleichen, bei den langen Urlaubsreisen, wir differenzieren ja zwischen 5 Tage und länger und den Kurzurlaubsreisen, sind wir erstmal bei den langen Urlaubsreisen und den Personen, die machen, noch einen Schluck unter dem Vorpandemie-Niveau, so 4-5% drunter. Also wir messen Ausgaben, weil uns das ja die Leute berichten, das ist dann nicht genau das gleiche wie Umsätze. Da sind wir schon ein Stück über dem Niveau von 2019. Und das Gleiche gilt analog auch für die Kurzurlaubsreisen. Die waren ja noch stärker durchgesackt während der Pandemie als die langen Urlaubsreisen. Und die haben sich auch manierlich erholt, sind auch noch ein Stück weit bei den Paxen unter den Zahlen von 2019, aber bei den Umsätzen auch ein bisschen drüber. Also das heißt, das Bild für 2022 ist schon ein ziemlich gutes.
Ja, das müssen wir vielleicht nochmal zum Abholen der Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Ihr habt die Zahlen 2022 analysiert. Das heißt, wir sind jetzt erstmal ein bisschen retrospektiv, schauen uns an, wie das Jahr gelaufen ist, von welcher Startlinie wir losgehen in 2023. Aber ihr habt auch schon Trends ausgerechnet für 2023, 2024.
Genau, also wir fragen ja in beide Richtungen. Wir fragen das Verhalten rückwirkend, aber eben auch, und das während der Pandemie oder seit der Pandemie, wirklich auch sehr engmaschig die Pläne, und haben auch da gelernt, die Pläne und das, was dann hinterher als Verhalten rauskommt, das passt auch wirklich sehr, sehr gut zusammen. Also das heißt, das kann man auch ernst nehmen, und da haben wir jetzt auch neue Erkenntnisse für eben das laufende Jahr 2023.
Dieses Thema mit den Reisepreisen oder Umsätzen, wenn du sagst, okay, die Pax-Zahlen sind noch nicht ganz da, wo wir mal waren, aber die Ausgaben sind höher. Es ist einfach die banale Erklärung, dass die Preise gestiegen sind.
Wir sehen, dass wir eben zu 2019 die Preise von 2022 um etwa 20% gestiegen sind. Wir sehen aber auch jetzt im Januar mit den Buchungen, dass der Preis nochmal nach oben gegangen ist. Also die Energiekosten scheinen noch stärker gewachsen zu sein, und auch die wurden eingepreist, und wir sehen so rund 10% Preissteigerung auf die Preise von 2022.
Dann frage ich erstmal zum Ulf nochmal, wie sieht es aus? Gibt es da eine Aufteilung Richtung klassischer Buchungsweg, stationär, face-to-face und online, was die Preise angeht? Hat sich das auch verändert, entwickelt?
Also langfristig oder andersrum angesagt, es war ja früher so, dass bei Reisebüro gebuchte Reise, stationär gebuchte Reise im Durchschnittspreis, zumindest nach dem, was wir gemessen haben, ein Stück weit teurer waren als das, was eben online gebucht wurde. Wir sind da jetzt ehrlich gesagt mit den ganz aktuellen Zahlen noch nicht so tief eingestiegen, aber die generelle Tendenz war da auch, dass sich das über die Jahre eben angeglichen hat. Das ist jetzt noch nicht auf einem Niveau, aber zumindest von der Richtung her, auch eben damit, dass wir jetzt ja, sagen wir, digitale Buchungen, die dominieren ja schon länger, wenn man online und E-Mail zusammennimmt. Jetzt haben wir dieses Jahr das erste Jahr bei den langen Urlaubsreisen, wo alleine die Online-Buchungen über 50% der Buchungen oder der vorab gebuchten Reisen ausmachen. Und das heißt, da sind wir ja auch einfach im Bereich, wo das Digitale dann einfach doch den gesamten Markt dominiert, und das heißt, da ist es dann auch automatisch, dass sich das dann wirklich, dass sich das angleicht und da Unterschiede, die wir sozusagen vor vielen Jahren mal hatten, dann auch rausnivellieren.
Michi, ist es dann so, dass die Reisebüros auch digitaler geworden sind und deswegen halt einen Teil von diesem Kuchen mitessen, oder kassieren das komplett die OTAs und Plattformen?
Also zum einen ist natürlich richtig, dass auch Reisebüros digitale Kanäle besser nutzen, auch bedingt durch Corona. Aber zum Beispiel die TDA-Zahlen zeigen auf, dass zum Beispiel die Online-Portale sogar gegenüber 2019 auch bei den Pax-Zahlen, also nicht nur im Umsatz, sondern bei den Pax-Zahlen bereits im Plus waren. Also es gab definitiv eine Verschiebung aus dem Analogbereich in den Digital. Das verteilt sich natürlich auf nicht ganz so viele. Es gibt in Deutschland, glaube ich, 10.000 Reisebüros. Wahrscheinlich gibt es Online-Portale, bemerkenswerte, vielleicht 10 Stück. Und auf die verteilt sich das. Und deswegen haben die Onliner eigentlich schon auch einen Shift bekommen. Aber natürlich stellen sich alle viel mehr auf die Digitalisierung ein, und das ist auch gut so.
Okay, das kommen wir also näher dran an den hybriden Vertrieb ein Stück weit. Aber wenn ich mir die Kurve anschaue, die der Ulf zeigt auf seinen Charts, dann ist es ja schon ziemlich eindeutig. Dieses Jahr zum ersten Mal über 50% Online-Anteil. Interessant finde ich ja immer noch, dass ihr Online und E-Mail getrennt betrachtet. Warum macht ihr das eigentlich?
Ja, bei uns ist das ja oft so, wir denken uns die Frage dann auf, wenn sozusagen, wenn sie aufkommt, wenn auch, sagen wir mal, neue Kanäle aufkommen. Und für uns, und wir versuchen auch immer so weit zu differenzieren, wie es eben Sinn macht. Und es mag sein, dass das so ein bisschen auch aus den Anfängen kommt, als wir mal uns diese Frage überlegt haben. Dann halten wir gerne an den Fragen fest, damit wir eben auch vergleichen können und eben diese schönen Zeitvergleiche dann auch machen können. Das geht nur, wenn man die Fragen gleich hält. Und man kann es dann ja eben auch zusammenfassen zu den digitalen Kanälen, wenn man es eben dann en bloc sehen will. Also ich glaube, das macht schon auch nach wie vor Sinn. Ein Stück weit erklärt sich es aber eben auch aus der Historie.
Und wenn ihr jetzt die verschiedenen Reisearten und Urlaubsformen betrachtet, also sowohl Reisearten, Urlaubsformen als auch die Dauern der Reise, gibt es da signifikante Abstufungen im Bereich, das wird online und das wird doch eher stationär, also klassisch gebucht?
Ja, das hängt stark zusammen, und es hängt eigentlich stark zusammen, aber gar nicht so sehr. Also am deutlichsten ist es wirklich bei Destinationen sogar. Es hängt eben stark damit zusammen, wie hoch der Anteil an Pauschalreisen ist, wie hoch das Durchschnittsalter der Reisenden ist und ein Stück weit auch mit dem Preis. Also sprich, je älter, je mehr Pauschalreise, je hochpreisiger von der Tendenz her, desto mehr bucht man es vielleicht doch noch über analoge Kanäle, und je jünger, je weniger Pauschalreise und je günstiger, ne, also von der ganz groben Tendenz, das ist dann absolut ganz klar online. Und man sieht es am stärksten auch bei, sagen wir, bei den Nachbarländern. Frankreich, Niederlande sind ganz weit, also da ist eigentlich gar keine Frage mehr, ob das analog oder digital gebucht wird. Wird einfach digital gebucht. Deutschland, Österreich, wo wir eben auch noch eine sehr alte Klientel haben, das hängt so irgendwo in der Mitte. Und so, sagen wir mal, die ganz klassischen Pauschalreiseziele am Mittelmeer, also vor allen Dingen Türkei, aber auch Spanien, da ist immer der Online-Anteil noch geringer als anderswo, aber er zieht halt eben auch kräftig nach. Und sag mal, Ziele wie Italien, wo du so einen Mix hast aus Pauschal oder auch Kroatien, ne, aus Pauschal, aber eben auch viel Individualanreise, auch noch mit Pkw, zumindest in den Norden, da hast du auch einen sehr hohen sehr hohen digitalen Anteil. Also das ist so grob die Aufteilung.
Ein ganz interessantes Chart habe ich gesehen beim Ulf in der Präsentation. Michi, da war das mit dem Alter ganz spannend, nämlich das Jahr im älteren Kundenkreis, also 60 plus würde ich das mal nennen, dann ist der stationäre Buchungsanteil noch relativ hoch. Der ist aber auch noch relativ hoch bei den ganz Jungen. Also dieses Thema, die ganz Jungen sind nur online, das ist nicht ganz, oder?
Nee, das war es ja auch noch nie. Und die Frage ist wahrscheinlich, die Frage ist ja, wann du was benutzt im Prinzip. Also ich glaube, dass die gerade bei dem Hotel-Only wirst du keine Fragen mehr haben und Flug-Only wirst du auch keine Fragen mehr haben. Und vielleicht gibt es eben komplexere Sachen, wo du dich gerne vielleicht nochmal rückversicherst. Und insofern, das hängt aber auch dann davon ab, wie erfahren man dann zum Schluss mit dem Thema Reisen umgeht. Also je erfahrener ich bin, umso weniger Beratung brauche ich und traue mich das dann eben auch selbstständig digital zu kaufen.
Du hast ja gesagt, es sind eigentlich nur 10 nennenswerte große Portale in Deutschland, die man da betrachten kann. Ist der Markt dann, wenn du das jetzt betrachtest, also und wenn die sich jetzt schon 51% des Reiseanteils sag mal, einverleibt haben, wie viel Platz ist denn da noch für Neues?
Ist ja eigentlich ganz erstaunlich, dass es so viele gibt. Also nehmen wir doch mal irgendwie Suchmaschinen. Da gibt es eine, die total bedeutend ist und dann gibt es eine noch, die man auch noch kennt und vielleicht noch eine nachhaltige, die jetzt irgendwie dazugekommen ist, die noch irgendwie eine Lücke gesehen hat. Aber ansonsten, oder nehmen wir Amazon, ja, also da gibt es ja drumherum jetzt nicht so viel. Also vielleicht gibt es Otto da mittlerweile wieder digital irgendwie, aber so viel gibt's nicht. Also ich glaube, der Wettbewerb im Tourismus ist noch erstaunlich breit aufgestellt.
Ja, okay. Mit 10, wenn man dann jetzt aber sieht, okay, das sind dann Unternehmen, die in Holland oder in Amerika sitzen, die eigentlich sich dann von diesen 51%.
Ja, da gibt's auch ein deutsches großes, das da mit dabei ist und das Holländische ist Gott sei Dank auch europäisch, also auch wenn sie amerikanische Mutter hat irgendwie, aber es ist natürlich Gott sei Dank geboren in Europa. Wir haben Envia, die sehr stark sind hier in Deutschland, wir haben Lass Mir kommen, die aus Italien, Schweiz im Prinzip kommen, also wir sind da noch ganz gut, als Europäer spielen wir da noch ganz gut mit.
Ulf, kriegt ihr denn eigentlich die Beweggründe mit? Könnt ihr das irgendwie messen, was die Leute dazu verleitet, tatsächlich dann immer stärker in den Online-Bereich zu gehen?
Ja, jetzt erwischst du mich. Also wir haben das schon öfter gefragt, wir haben es in diesem Jahr ehrlich gesagt nicht gefragt, deshalb habe ich das nicht ganz so präsent. Aber es waren wirklich so Klassiker wie online neutraler, größere, also sag mal, mehr Vergleichsmöglichkeiten, einfach zu bedienen rund um die Uhr, während halt eben, wenn man dann Reisebüros auf der anderen Seite sieht, da ist eben teilweise Loyalität, dass man eben sagt, man kennt das Reisebüro, man weiß, man wird da gut beraten und aber generell eben dann, wenn man eben das Gefühl hat, man hat eben braucht persönlichen Beratungsunterstützung, das ist, glaube ich, dann doch noch die große Karte, die Reisebüros spielen können. Und ich glaube, es ist eben da auch nochmal was anderes als das Callcenter eben von einer großen OTA. Also das ist einfach, glaube ich, gefühlsmäßig und atmosphärisch ist es wirklich eine andere Nummer.
Und wahrscheinlich haben die Erfahrungen der letzten Monate oder vielleicht auch Jahre, aber eher die letzten Monate, vor allem der letzte Sommer vielleicht auch gezeigt, dass es ganz gut ist, dann Ansprechpartner zu haben oder jemand, der dabei ist. Aber Michi, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, man tut immer so, als gäbe es keine persönlichen Ansprechpartner im Online-Bereich. Und ich will jetzt auch gar nicht so sehr die Schlacht zwischen Online und Offline schlagen, aber jetzt sind wir gerade natürlich ein bisschen drin in dem Thema.
Tatsache ist ja natürlich, dass die genauso Callcenter haben und Mitarbeiter haben, wahrscheinlich auch noch bessere Systeme, wo sie automatisiert den Kunden informieren. Das Wort künstliche Intelligenz traue ich mir schon gar nicht mehr im Mund, weil das zu nehmen, weil das ja fast schon inflationär mittlerweile ist.
Overbust, ja.
Genau, das ist das Buzzword, das muss überall rein. Tatsache ist aber, wenn man sieht, wie gut ChatGPT schon eigentlich Antworten gibt und wenn die nächste Version kommt, wird es wahrscheinlich, werden wir noch mehr verblüfft sein. Also wir haben schon viele Unternehmen, die Chatbots auch einsetzen, um den Kunden aktiv zu informieren und eben auch, nehmen wir mal auch Versicherer wie eine Ergo, die ganz viel ihre Calls, ich glaube 30% ihrer Calls bereits über diesen Voice-Chat handelt und eben damit Spitzen in den Griff kriegt. Also auch die Webseite ist eine Art von Beratung. Ja? Es wird immer so getan, als ob es keine Beratung gibt, aber natürlich ist eine Webseite, in der ich alles Mögliche filtern und aussuchen kann und nach meinem eigenen Geschmacksprofil Produkte suchen kann, auch eine Art von Beratung. Und deswegen, ich würde das eine auch mit dem anderen nicht, das eine ist gut, das andere schlecht, sondern die Kunden haben Wünsche und die werden eben mal analog und mal digital erfüllt. Und am besten ist es irgendwie, es gibt noch mehr Bewegung, man nutzt die neuen Technologien auch, um einen besseren Service hinzukriegen.
Ja, absolut. Und genau die Schlacht wollte ich ja tatsächlich auch gar nicht eröffnen, auch wenn ich es ein bisschen getan habe. Aber es liegt ja auf der Hand. Es liegt ja auf der Hand, wenn da irgendwie so eine Schallmauer von 50% durchbrochen wird und die Kurve stetig ansteigt, dann muss man natürlich schon fragen, warum und welche Chancen oder ja, welche Chancen und Möglichkeit haben dann die, die jetzt plötzlich im unteren Bereich liegen? Also die werden ja nicht abgehängt, ne? Also interessant ist ja auch, Ulf, habt ihr da Messergebnisse, dass es natürlich auch Perspektiven für den stationären Bereich gibt, ne? Also für die Face-to-Face.
Ja, also ich hab ja eben schon gesagt, dass sich so ein paar Sachen einfach in der Vergangenheit entkoppelt haben, ne? So Weisheiten wie das jetzt online automatisch nur individual gebucht wird oder eben nur günstige, einfache Dinge. Das löst sich ja eben auf mit der Entwicklung. Was sich aber auch ein Stück weit entkoppelt hat, ist eben, dass sozusagen mit dem Aufstieg der, des Buchungskanals online die Buchungsstelle Reisebüro eben gleichermaßen in den Keller geht. Die sind natürlich unter Druck, weil eben der Schwerpunkt ist natürlich auch das stationäre und das persönliche Gespräch. Und sozusagen die Kurve, auf die du dich bezogen hast, ist ja sozusagen online versus persönlicher Kontakt. Wir erfassen aber auch die Buchungsstelle separat und da eben auch das Reisebüro als Buchungsstelle. Und da sind wir im Moment so bei circa 30% des Marktes an Reisen, bei denen überhaupt was gebucht wird. Und da erwarten wir aber, dass sich bis 2030 in so einem Bereich 26-29% bewegen wird. Also das heißt, während wir eben erwarten, dass der Online-Buchungen von jetzt 50% auf ungefähr 2/3 ansteigen werden. Und das heißt, die werden sich, oder so wie es im Moment aussieht, das ist ja sozusagen in die Zukunft projiziert, was die Kunden uns in den letzten Jahren gesagt haben und den Trend daraus, es sieht so aus, als ob die sich gar nicht so schlecht behaupten werden. Das funktioniert aber nur unter der Prämisse, dass sie eben Multichannel gehen und definitiv digitaler werden. Und es kann auch eben sein, dass es auf der anderen Seite heißt, dass es wir auch weniger Reisebüros haben, die aber dann professioneller agieren. Und professioneller heißt eben dann auch gerade dieses Multichannel und auch den gleichen Kunden an verschiedenen Points eben über verschiedene Kanäle anzusprechen. Sonst funktioniert das sicherlich nicht.
Kann man das auch noch mal ein bisschen abheben auf die Reisearten, sprich Einzelleistungen, Pauschalreise und so weiter? Also ist der Michi, wie seht ihr das? Ist der Trend zur Online-Buchung der Pauschalreise sehr, sehr stark, wohingegen die Einzelleistungen schon fast komplett digital gebucht werden? Und welche Möglichkeiten seht ihr dann dafür, welche Vertriebsschienen?
Ja, also wie gesagt, die Gespräche mit den Veranstaltern waren ja interessant auch. Also wir haben ja 2021 welche geführt, weil wir wissen wollten, gibt's schon eine Verschiebung. Und die wurde uns eigentlich überall bestätigt. Jetzt war die Frage, bleibt das so oder bleibt das nicht? Und es hat sich jetzt so ein bisschen 50-50 eingespielt bei den klassischen Pauschalreisen. Bei der Individualreise ist ja so, weil wir immer von diesen 50% hier reden, das sind ja die Haupturlaubsreise, ja, also plus 5 Tage. Bei den Kurzreisen, da liegen wir ja schon, glaube ich, bei 70%, die über digitale Kanäle abgeschlossen werden. Wenn man alles zusammenrechnet, dann kommen wir sogar auf 60% aller Buchungen werden vorab in digitalen Kanälen, mit einer Übernachtung wohlgemerkt, werden in digitalen Kanälen gebucht. Also der Trend ist ja eindeutig. Und jetzt ist aber auch so, dass auch die Frage ist ja dieser persönlichen Beratung und Reisebüro analog und so weiter. Da ist ja die Frage, welche Erwartungshaltung habe ich denn eigentlich an so einem Gespräch? Da geht es ja um die persönliche Beratung. Und jetzt wissen wir auch, dass Videokonferenzen oder Videomöglichkeiten eingesetzt werden, dass wir viele mobile Berater haben. Die Frage würde ich mir schon stellen, ist es das Büro? Ja, das ist Sichtbarkeit, damit ich gefunden werde, damit man weiß, da sitzt die Frau Müller. Aber wenn ich weiß, dass es eine Frau Müller gibt, dann kann ich das auch von meinem Wohnzimmer oder von meinem Zuhause im Prinzip die Beratung, die persönliche durchführen. Und das sind dann im Prinzip die neuen digitalen Kanäle, die eigentlich dann auch wieder Flexibilisierung, neue Möglichkeiten, vielleicht muss ich auch gar nicht um 12 offen haben, wenn keiner Zeit hat, oder um 8 in der Früh, sondern ich bin dann da, wenn meine Kunden da sind. Und das ist ja bis dato auch ein großer Vorteil der digitalen Kanäle, wie an einem Sonntag, wenn ich mit der Familie Zeit habe zu suchen, dann bin ich eben erreichbar. Und ich glaube, da wird sich enorm verändern, auch das Thema Workation, von wo aus ich arbeite. Vielleicht bin ich dann wirklich in der Urlaubsdestination und bin wirklich der Reisespezialist, der gerade aus der Türkei sagt, wie das Wetter ausschaut und wie es Essen ist. Also ich glaube, auch da werden sie noch viele Sachen, von wo wir aus Beratung machen, und da werden die digitalen Kanäle eine ganz große Rolle spielen.
Jetzt gehen wir mal weg von dem Vertrieb, sondern tatsächlich zu den Produkten noch ein Stück weit, weil das finde ich nämlich auch ganz interessant, wenn ich mir die Zahlen anschaue von der Reiseanalyse, Ulf. Man stellt ja fest, dass es einen gewissen Trend hingibt zum direkten Buchen beim Veranstalter, also nicht beim Veranstalter, sondern beim Leistungserbringer. Direktbuchungen im Hotel sind ein Thema. Das heißt, es gibt die klassische Pauschalreise, die ihre Berechtigung hat, die auch ihre ganz klaren Vorteile hat. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Aber es gibt natürlich auch dieses Thema, ich mach mal schnell und dann frage ich auch keinen mehr, ob er mir das organisiert, sondern ich buche das einfach direkt.
Genau, also da ist der Markt relativ stabil zweigeteilt. Also wir haben ein bisschen unter 50% Pauschalreise, ein bisschen unter 50% individual gebucht und der Rest, wo sozusagen Freunde, Verwandte, Camping, wo gar nicht gebucht wird. Und auch da von den langfristigen Trends, so Zeithorizont bis 2030, sieht es eigentlich auch relativ stabil aus. Also das heißt, ob da jetzt die Pauschalreise oder die individual gebuchten Reisen die Nase vorne haben, das ist wirklich da noch nicht ausgemacht. Man sieht insgesamt dieser Anteil von Reisen, wo gar nichts gebucht wird, der geht runter. Das heißt, tendenziell können sogar vielleicht beide Formen gewinnen. Es hängt aber wirklich auch sehr, sehr stark mit Reisezielen zusammen. Es hängt halt eben sehr stark damit zusammen, ob man eben ins Flugzeug steigt oder nicht. Ne? Also sobald man ins Flugzeug steigt, ist eine große Tendenz, da dann eben pauschal zu buchen. Solange man nicht ins Flugzeug steigt, gibt es eine große Tendenz, eben die Einzelleistungen einzeln zu buchen. Und jetzt vielleicht vor dem Hintergrund der ganzen Preis-, Kosten-, Inflations-, Krisendiskussion, ist da, finde ich, ist einer der Bereiche, der wirklich nicht so ganz klar ist. Ne? Ich würde sagen, dass wir ein gutes Volumen an Reisen im Gesamtmarkt für 2023 erreichen. Da bin ich total optimistisch, dass das passiert. Aber ob wir nicht so einen gewissen Shift haben, dass Leute, die einfach, bei denen das Geld nicht so locker sitzt, die aber trotzdem unbedingt Urlaub machen wollen, dass die dann eben, bevor sie gar nicht reisen, eben gucken, wo kann ich vielleicht noch günstig mit eigenem Auto hin, wo gibt's vielleicht wieder das Angebot von der Bahn, dass ich das machen kann. Dann ist aber die Chance auch eben, dass ich dann Einzelbuchung im Hotel in der Stadt oder Einzelbuchung Ferienwohnung oder Campingplatz irgendwo in Deutschland oder im benachbarten Ausland lande, ziemlich groß. Das heißt, bei uns ist dann das positiv verzeichnet im Gesamtmarkt, aber sagen wir mal, das ist dann eben, Das geht dann eben den Veranstalterreisen vor allen Dingen ans Mittelmeer eben verlustig. Ich glaube, dieses preissensible Segment der Veranstalterreise, das würde ich sagen, ist so 2023 das, wo ich das größte Fragezeichen habe.
Wäre das auch, Michi, das größte Fragezeichen, wo man dann vielleicht bei den großen Onlinern sagt, hey, die günstigen Reisen, das ist ein Thema, oder ist das, die werden dann eher direkt, die fallen vielleicht weg, oder gibt es da auch eine Preistendenz?
Ich glaube, Ich glaube, die Portale sind da gut aufgestellt, weil die haben diese Einzelleistungen. Wenn man sich eben anschaut, wie hoch der Anteil im klassischen Analogvertrieb ist, dann ist die Pauschalreise dort dominierend, während halt im digital sozusagen eher die Individualreise der dominierende Umsatzanteil im Prinzip ist. Also das heißt nicht, dass sie schlecht in den Pauschalreisen sind, aber sie haben vielleicht einen besseren Mix und können damit auch die Kunden an den Stellen in allen Produktarten abholen. Also selbst bis zum Theaterticket gibt, kann man ja heute alles Mögliche mittlerweile schon online buchen. Also ich denke auch, dass die ganz genau hinschauen werden und auch abwarten werden, wann Schnäppchen zu machen sind. Vielleicht ist es auch eine Chance für bestimmte Schnäppchenportale, die wir so im Markt kennen, weil die dann eben flexibel sind und dann gucken werden, ob sie nochmal irgendwo ein Schnäppchen machen können. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist für die Einzelleistungen, wenn tatsächlich ein Flug dazu kommt. Also wer schon mal geguckt hat, was so Flüge im Augenblick kosten, dann ist ein Paket tatsächlich wesentlich günstiger als der Einzelflug im Prinzip. Und sich dann noch ein Hotel und dann noch einen Mietwagen dazu zu nehmen oder einen Transfer irgendwie zu organisieren, das ist dann schon eine Stange Geld. Da bist du mit einer Pauschalreise erstmal ganz gut, kommst du da eigentlich ganz gut weg. Also ich glaube, dieses Vergleichen, wo was gibt, wie ich reise, wird ein Riesenthema werden für die mit kleineren Einkommen. Und mit den höheren Einkommen, das haben wir uns ja auch angeguckt, da schaut es ja eigentlich aus wie 2019 im Prinzip. Also da gab es kaum Veränderungen.
Die sind alle wieder da und das Geld lag lange genug auf der Bank und hat keine Zinsen gebracht. Jetzt bringt es Zinsen. Es wird trotzdem ausgegeben.
0,2%, das ist, glaube ich, in persönlichen Erfahrungszinsen ist das, glaube ich, viel mehr wert als 0,2%.
Aber jetzt hast du natürlich jetzt haben wir wieder ziemlich ausführlich über das Thema Haupturlaubsreise gesprochen, wo genau das stattfindet. Aber das ganze andere Thema, nämlich, hey, ich mache mal schnell ein Wochenende oder 3 Tage mit den Jungs mal irgendwo hin oder sowas, das ist eigentlich nur noch Einzelleistung, oder?
Vielleicht eine Zahl, die ich sehr bemerkenswert fand bei diesen Kurzreisen, dreitägigen, war, dass der Anteil im Camping so extrem gestiegen ist. Also mit dem Camper und dem Wohnwagen oder Zelt auf dem Campingplatz ist, glaube ich, von 4% damals in 2019 auf fast 10% hochgestiegen. Also das ist also bei den Haupturlaubsreisen gar nicht, aber offensichtlich diese ganze Kurzurlaub, da scheint Camping eine enorme Rolle zu spielen.
Ja gut, die ganzen zugelassenen Autos, die müssen ja auch irgendwann mal irgendwo hinfahren. Da haben wir dann nur das Thema, dass wir keine Plätze haben, oder?
Ja, also erstmal finde ich ja jetzt aus der Forschersicht schön, dass wir den Trend, also die müssen ja irgendwas damit machen, dass wir den jetzt auch wirklich sehen, dass die Dinger bewegt werden. Vielleicht nicht unbedingt eben bei den langen Reisen, aber eben bei den kurzen. Generell bei den langen Reisen, bei den kurzen Reisen ist ja Inland ist da dominierend, fast 80%. Das erklärt auch, warum da so viel Einzelleistung ist, weil ne, pauschal auch bei Städtereisen oder so, das macht man dann vielleicht auch dann, wenn der Flug mit drin ist, wenn man irgendwie eine Stadt in Europa macht, wenn überhaupt. Ne, aber der Anteil von Einzelleistung ist da natürlich größer. Und vielleicht zum Campingplatz-Thema nochmal zurück. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie Michi eben sagte, auch wenn man generell nach einem Angebot sucht. Also man muss einfach vergleichen und man muss gucken. Und was man, glaube ich, aber in der Hochsaison wirklich konstatieren kann, diese Freiheit einfach loszufahren und sich irgendwo hinzustellen, die scheint es da auch nicht mehr so zu geben. Also das heißt, da muss, glaube ich, auch, aber das ist, glaube ich, auch die Diskussion bei den Campingverbänden,
rechtlichen Problem, ja.
Ja, über irgendwo hinzustellen. Ich meine eigentlich auf irgendeinen Campingplatz, ne? Ah, okay. Weil sonst ist man ja auch, also ich bin wirklich nicht der Hardcore-Camper, aber mein vom Hörensagen ist man ja früher wirklich losgefahren, ist den Campingplatz angefahren, hat gefragt, habt ihr hier noch eine Nacht? Und dann stand man da. Und ich glaube, das kann man mittlerweile also zumindest in der Hochsaison, an den Wochenenden kann man das wirklich vergessen. Also das heißt, das wird da vielleicht auch eine Urlaubsform wie andere auch. Wobei, das heißt natürlich auch, der Vermittler wird wichtiger, ne? Also das heißt, dieses, ich glaube, mit diesem Anrufen beim Campingplatz, da kommen die auch auf den Campingplätzen an ihre eigenen Kapazitätsgrenzen. Also ich glaube, da ist auch noch viel Raum für Digitalisierung und dann eben auch für die Vermittler auf der anderen Seite.
Liebe Grüße an das Team von PinCamp an dieser Stelle und an Uwe Fress, der das rechtzeitig begonnen hat, die Adiletten wieder groß zu machen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte, glaube ich, an der Stelle. Dennoch, ich habe es im letzten Sommer an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommern gesehen, wo die Leute teilweise stehen. Das ist auch eine Urlaubsform, die jetzt nicht jeder mag vielleicht. Also ne, das muss man halt auch sehen. Wir haben ja schon ein bisschen über die Reiseziele gesprochen und auch Reisearten. Also je weiter man wegfährt, umso eher ist man dann doch wieder bei der organisierten Reise, könnte ich mir vorstellen. Je länger man fährt, unter Umständen auch. Das mit dem Flugzeug hast du auch schon gesagt. Wir hatten ja das alles, was ganz kurz ist. Und jetzt gehe ich nochmal zu Michi, der sich ja auch sehr stark in der Startup-Szene tummelt und so weiter. Dieses ganze Thema der kleinen, also Micro-Tour-Operating oder Erlebnisveranstalter, Erlebnisorganisatoren und so weiter. Wächst dieser Markt auch? Entwickelt sich das sehr, sehr positiv?
Nee, ich sehe, dass es immer mehr Startups gibt, die in diese Nische gehen, weil da eben auch vieles davon bis dato nicht richtig digitalisiert war oder eben gewisse Angebote gar nicht technisch möglich waren. Wenn man so eben Dynamaze zum Beispiel nimmt, die da ja Logiken draufbauen, wann der Preis wie sich entwickelt. Also ich glaube, da ist ein sehr großer Bedarf. Auch bei unserer Startup Week waren ja auch Destinationen oder die Thüringen mit dabei und auch die hatten die große Fragezeichen, wie machen wir denn diese ganzen Events und Kleinstveranstalter und Produkte, die wir alle haben, auf unserer Seite buchbar. Also der Bedarf ist enorm groß und auch die wachsen. Aber natürlich haben die Startups eine schwierige Phase, weil die Investitionen in Startups im Augenblick extrem schwierig sind. Also im Augenblick, wäre man früher sozusagen ganz schnell auf Wachstum gegangen ist, ist im Augenblick die Prämisse irgendwie möglichst schnell profitabel zu werden und das eben dann eher das Wachstum nach hinten stellt. Also da ist schon noch ein Weg im Augenblick zu gehen mit den Startups.
Messt ihr das eigentlich schon, Ulf? Also ist das ein spezielles Segment bei euch oder fließt das einfach mit ein, so die Startup-Szene, die, ich nenne es jetzt mal die alternativen Reiseproduzenten?
Ja, also wir fragen ja den Kunden und der Kunde, für den ist das, glaube ich, keine Kategorie, ne? Das heißt, ja, der will ein bestimmtes Angebot haben, wenn er es findet, also das heißt, ich glaube, wichtig ist, dass es einen Kundennutzen gibt. Aber sag mal, das ist so das eine. Das ist eine Kategorie, da denkt keiner drin. Und wir messen ja relativ grob, muss man sagen. Das heißt, wir brauchen auch immer Kundengruppen, die, sagen wir mal, in der Bevölkerung mindestens 1 Million groß ist in Deutschland, um sie überhaupt beschreiben zu können, messen zu können. Und ich glaube, wenn wir da jetzt einzelne Startups, die wirklich in die Nischen gehen und ja, wo eigentlich ja das Konzept ist, man hat irgendwie eine gute Idee, die eine Nische bedient, aus der kann ich dann wachsen. Das funktioniert, glaube ich, mit dieser Art Messung nicht. Also das funktioniert, glaube ich, eher andersrum, dass eben da der Michi sein Ohr in der Szene hat und wir das eben mitbekommen. Und dann kann man eben gucken, ob dann, sag mal, wenn da neue Trends entstehen, dass wir eher dann diese Trends abfragen, als aber eben da einzelne Unternehmen.
Okay, ja klar, verstanden. Ja, kommen wir mal zum Schluss nochmal zur Perspektive. Die hast du ja auch schon ganz gut aufgezeigt zum Thema, also wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, wirtschaftliche Situation angespannt, Weltlage höchst unsicher und bedrückend letztendlich auch. Das schlägt sich sicher ein Teil auf die Reiselust nieder. Du hast aber auf der anderen Seite gesagt, Ulf, dass wir schon, dass du einen ganz positiven Ausblick wagst. Das fußt auf den Erklärungen der Kunden, die ihr befragt habt, dass sie sagen, wir wollen trotz allem reisen und genug Geld ausgeben.
Ganz genau. Also beim Geld ist noch so ein kleines Fragezeichen. Sag mal, wir sehen schon so die Wolken. Also wenn man sagt, ne, Beurteilung der wirtschaftlichen Lage, das ist ziemlich trübe, das ist eigentlich so schlecht, wie es in den letzten 10 Jahren nicht war. Wenn wir dann sie fragen, ne, hast du Zeitlust Geld, sagen sie, ja, haben wir noch, aber die Werte vor einem Jahr waren da eben auch deutlich besser und den größten Rückgang sehen wir eben auch beim Geld. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sind immer noch 55%, die sagen, ja, auf jeden Fall haben wir genug Geld und weitere 20-25%, die sagen, ja, wir überlegen mal, gucken wir mal. Und wenn wir dann ganz konkret fragen, ne, habt ihr denn Reisepläne für 2023? Wollt ihr los? Dann haben wir Werte, die so gut sind wie 2019, Anfang 2020, als wir noch nichts von der Pandemie wussten und als wir auch da auf Höchstwerten waren. Ne? Also, und auch die Konkretisierung, also wirklich, ich weiß, dass ich fahre, ich weiß, wo ich hin will. Zweite Kategorie ist, ich weiß, dass ich fahre, ich weiß nur noch nicht, wo ich hin bin. Das beides zusammen sind wir schon auf 70%. Normale Reiseintensität bei den langen Urlaubsreisen ist 75-78%. Das heißt, da haben wir eben 90% haben wir schon mit drin. Und aus den Beobachtungen eben der letzten Jahre war das wirklich auch ein sehr guter Indikator von dem, was dann nachher passiert ist. Also das heißt, darauf stützt sich mein Zutrauen. Natürlich haben wir eben noch ein paar Unabwägbarkeiten. Das heißt, ja, man weiß dann nicht, ob es dann genauso gut kommt, weil das es kann ja immer noch was passieren. Aber die Vergangenheit zeigt, dass das, was wirklich in den Markt reingehauen hat, war, als Reisen schlichtweg einfach nicht möglich war. Und selbst dann haben noch die allermeisten versucht, irgendwie loszukommen. Und da muss man sagen, das, was im Moment ist, eben Krieg in Europa, Preissteigerungen, das ist mittlerweile sozusagen mit im Kalkül, das findet keiner gut. Aber das hat eben auf die konkreten Pläne bislang eben nur begrenzte Auswirkungen. Also das heißt, der Ausblick ist da wirklich gut und eben, wir wissen aber auch, die Leute laufen wirklich mit sehenden Augen durch die Gegend. Sie wägen pragmatisch kühl eigentlich als Individuum ab. Und bei den meisten gehört der Urlaub aber eben so dazu, dass man ihn eben auch dann möglich machen möchte. Genau wie, das wissen wir noch nicht, aber sagen wir mal, die Flexibilität, die führt halt eben auch dazu, dass der Gesamtmarkt halt dann eigentlich so gut dasteht.
Man fragt ja auch immer die Ziele ab und du hast ja gesagt, ein ganz großer Teil weiß bereits, dass sie reisen wollen und auch wohin sie reisen wollen. Gibt es bestimmte Destinationen, die sich besonders freuen können? Gibt es da Überraschungen oder ist das auch schon wieder Neues vom Dauerzustand?
Schöner Bogen. Ich glaube, weitgehend das mit dem Dauerzustand. Wobei, wenn man jetzt genauer hinguckt, da haben wir natürlich genauere Zahlen eben für 22 als die Zahlen, was uns jetzt für 23 genannt wird. Da ist wirklich besonders gut performt und besonders gute jetzt sozusagen nach Corona-Werte haben vor allen Dingen die Türkei und Kroatien. Also das heißt, die haben jetzt Marktanteile, die höher sind als vor der Pandemie. Spanien, Italien sind auf dem gleichen hohen Niveau wie vorher. Österreich hat letztes Jahr noch ein bisschen, sagen wir mal, die haben noch so ein bisschen aufholen, weil bei denen ja die Wintersaison letztes Jahr auch noch nicht so ganz glatt lief. Aber das heißt, im Prinzip sind es überwiegend alte Bekannte, die aber, sagen wir mal, ganz leicht unterschiedlich performen.
Und ist es bei den Reiseformen ähnlich? Oder gibt es da Sachen, wo man feststellt, hey, die wollen jetzt alle, gut, wir haben ja schon über Camping gesprochen, aber gibt es jetzt beim Fahrradtourismus, beim Gesundheitstourismus oder irgendwie Geschichten, wo wir sagen können, hey, da, das werden jetzt die nächsten gehypten Reiseformen sein, wo man sich ein bisschen darauf konzentrieren könnte?
Also in der Masse muss ich dich auch wieder enttäuschen. Ja. Also das hängt aber auch damit zusammen, dass sich die Motive nicht ändern. Ne? Die Leute fahren in den Urlaub, um sich zu erholen. Sie wollen gerne schönes Wetter haben. Sie wollen gerne mit ihren Lieben zusammen sein. Und sagen wir auch dieses ganze Erholen, mit den Leuten zusammen sein, sich verwöhnen lassen, das sind die Motive, die auch nochmal, sagen wir mal, zuvor der Pandemie dazugenommen haben. Aber das spricht eben auch für die Ziele, wo man eben gerne hin will und auch für die Urlaubsformen, was man dann da eben macht. Also das heißt, ja, wie gesagt, dass jetzt irgendwie Camping als deshalb boomt, weil eben so viele Geräte Fahrzeuge in den Markt gekommen sind. Und auf der anderen Seite, das Zelt aber auch eine ganz interessante Entwicklung hat, weil es eben eine wirklich günstige, aber eben auch so ein bisschen wiederentdeckte Urlaubsform ist. Ist das was sicherlich im Auge zu behalten ist, was auch wachsen wird, was aber eben jetzt auch nicht dominierend wird auf einmal. Ne?
Aber eine interessante und spannende Nische auf jeden Fall. Mir fällt da so ein Startup ein, mit dem wir uns da auch mal beschäftigt haben, die tatsächlich auch auf privaten Grundstücken dann Campingurlaube im Zelt anbieten und so die Verbindung zwischen Gastgeber und Gast, also ein echtes Airbnb sozusagen, wo du wirklich auf der Luftmatratze schläfst, also oder wieder auf der Luftmatratze schläfst, machst. Also das ist schon ganz spannend. Dann lasst uns doch an der Stelle einfach mal zusammenfassen und Dankeschön sagen, dass ihr so die erste Runde gedreht habt. Ihr seid ja beide auf der ITB nächste Woche, denke ich mal. Michi, bei euch am Stand gibt es dann schon die Fakten und Zahlen?
Die Daten und Fakten werden digital morgen, morgen sage ich schon, Freitag, verfügbar sein und also theoretisch nach Erscheinen deines Podcasts kann man sie bereits herunterladen, sind rein digital.
Okay, die werde ich dann in den Shownotes verlinken und würde dann allen Zuhörern empfehlen, sich dann nochmal vertiefend mit dieser Thematik zu beschäftigen und bei Fragen einfach mal auf der ITB die Augen aufhalten und dem Ulf Sonntag in die Arme laufen oder dem Michi sagen, was man in diesem Jahr noch alles an Campingreisen vor sich hat. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr die Zeit hattet, mich zu besuchen hier im virtuellen Podcast-Studio. Die Zahlen, Fakten, Daten zum Thema Reiseanalyse 2022 mit dem Ausblick auf 2023. Michi Buller, dankeschön. Und ich danke dir, Ulf, dass du auch dieses Jahr wieder die Zeit hattest, uns vom Dauerzustand zu berichten.
Ja, danke Roman, es hat wie immer Spaß gemacht.
Das gebe ich gern zurück, sage jetzt Dankeschön fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist der Travelholics Podcast, mein Name ist Roman Borch und bis bald.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
Was für ein Trip! Leco Mio, Bio, Bio, alle kommen mit! Leco Mio, Bio, Bio, da kennen wir nix! Leco Mio, Bio, Bio.